Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde hier in Celle, seit dem 13. Oktober ist auf dem Marktplatz in Wittenberg eine 2 Meter große Weltkugel aufgestellt. Und darin installiert ist eine Uhr, die den Countdown bis zur Eröffnung der Weltausstellung der Reformation am 20. Mai 2017 rückwärts zählt. Dieser 20. Mai ist der Eröffnungstag der großen Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag, die dann ihren Höhepunkt im Reformationsfest 2017 haben. Ein Countdown zum Reformationsjubiläum? Läuft die Zeit beim Gedenken an die Reformation wirklich rückwärts? Oder ist das Reformationsjubiläum so etwas wie eine Rakete? Sie wird gezündet und saust in den Himmel und das war's? Das Gedenken der Reformation braucht solche Events wie die Weltausstellung. Weltweit orientieren sich ja Kirchen und Christen an der Reformation. Und es ist gut zu wissen, was überall auf der Welt die Christen mit der Reformation verbinden. Aber im Grunde geht es bei der Reformation und dem Reformationstag nicht um eine einmalige Aktion. Und ganz gewiss nicht um rückwärtslaufende Zeit. Nachdenken über die Reformation ist vielmehr die Vergewisserung einer all unsere Zeit bestimmenden und grundlegend verändernden Orientierung. Es geht um den täglichen Vollzug einer großen Zeitenwende, die die Reformatoren nicht etwa herbeigeführt, sondern nur neu entdeckt und zur Geltung gebracht haben. Diese Zeitenwende ist das Kommen Gottes in Christus. Und nicht umsonst zählen wir von da an ja die Jahre vorwärts. Diese Zeitenwende wird für mich am konzentriertesten und am dichtesten und auch am schönsten im sogenannten Christushymnus des Philipperbriefes des Apostel Paulus beschrieben und besungen. Ein Hymnus, ein Lied. Und mit all dem, was Sie in diesem Gottesdienst durch die Gospel Movement und Sie selber gesungen haben, ist eine Intonierung dieses Hymnus. Er ist die Voraussetzung, um die unmittelbar anschließenden Verse unseres Predigttextes zu verstehen. Hören Sie also zuerst dieses Christuslied. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dann folgen die Verse unseres Predigttextes. Sie beschreiben die unmittelbare Folge dieses Kommens Gottes in Christus. Also, meine Lieben, so schreibt der Apostel, schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Liebe Gemeinde, dieses Christuslied, dieser Christushymnus muss uns in unserer Zeit eigentlich verwirren. Wie geht das zusammen? Da wird die Hoheit dessen besungen, der über alle Namen ist und vor dem jedes Knie sich beugen soll. Wie kann der zugleich der Erniedrigte sein? Der Gehorsame bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, das passt doch nicht. Und erst recht nicht in unser Weltbild. Entweder Gewinner oder Verlierer. Aber als Gewinner ein Verlierer? Und als Verlierer der Gewinner? Als Sterblicher der über alle Erhöhte? Der über alle Erhöhte ein in Folter und qualvollem Hinrichtungstod Erniedrigter? Wie geht das? Der Apostel Paulus hat dieses Lied, diesen Hymnus, in seinen Brief an die Gemeinde in Philippi eingefügt. Es gab ihn schon. Er hat ihn übernommen, um mit ihm den Kern seiner Botschaft von der Liebe und der Herrschaft Gottes zum Ausdruck bringen. Eine Herrschaft der Liebe, die Gott selbst offenkundig ins Leiden führt. Paulus war, als er diesen Brief schrieb, gerade nicht wirklich gut dran. Er schreibt den Brief an die Gemeinde in Philippi ja aus dem Gefängnis. Mit seiner Botschaft hatte er kräftig Anstoß erregt. Kein Wunder, die Herren der Welt hören nicht gerne, was Paulus zitiert. Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus der Herr sei. Im Gefängnis zu sein, war zu damaliger Zeit, wie vielerorts ja auch heute, schlicht lebensbedrohlich. Es war ein Ort der Unterdrückung jeden Widerstandes gegen lokale Machthaber und die sie beherrschenden römischen Besatzer. Paulus war also ein Verfolgter um seines Glaubens willen. Wie viele davon gibt es auch heute? Gerade sorgen wir uns in der Ökumene besonders um das Leben von Asia Bibi, die in Pakistan um ihres Glaubens willen zum Tode verurteilt wurde und das fürchte ich wohl auch hingerichtet werden wird. Der Apostel Paulus schreibt aber trotz seiner bedrückenden Lage im Gefängnis einen Brief der Freude. Sie kennen alle das Zitat aus diesem Philipperbrief, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch, denn der Herr ist nah, eine Adventsbotschaft. Können wir fröhlich jubilierend einstimmen in ein solches Bekenntnis? In alle Sprachen der Menschen ist dieses Christuslied übersetzt wie die ganze Bibel. In der Vielfalt der Dialekte sollen alle Zungen bekennen, Jesus ist der Herr. Sind das der richtige Text und der richtige Klang heute in diesem Abendgottesdienst zum Reformationstag? Ich bin da ganz sicher. In der ökumenischen Debatte, gerade mit unseren katholischen Geschwistern, wird ja immer wieder davon gesprochen, dass das Reformationsjubiläum als ein Christusfest gemeinsam gefeiert werden kann. Solus Christus, allein Christus, ist die Mitte der reformatorischen Erkenntnis. Oft sprechen wir ja über die Reformation als die Wiederentdeckung der Mitte des Evangeliums. Für Martin Luther erschließt sich die ganze Bibel in dem, wie er so schön formuliert, was Christus treibet. Aber was bedeutet das im Licht dieses Christushymnus? Was entdecken wir eigentlich wieder? Nicht weniger als eben jene am Anfang erwähnte fundamentale und grundstürzende Zeitenwende. Mein erster neutestamentlicher Lehrer Georg Eichholz sprach im Blick auf den Christushymnus von einer Umwertung aller Werte. Im ersten Kapitel des Korintherbriefes bringt Paulus diesen radikalen Perspektivwechsel auf den Punkt. Seht doch, liebe Brüder und Schwestern, würden wir ergänzen, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er nicht zunichte mache, was etwas ist, damit kein Mensch sich vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Diese Grunderkenntnis damals in der Zeit Jesu und der ersten Christenheit war wahrlich mehr als eine Reformation. Da wurde nicht einfach etwas, was außer Form geraten war, nun wieder zurück in die angemessene Form gebracht, reformiert. Das war eine Revolution, eine grundlegende Umwälzung aller Dinge. Beim Einzug in Jerusalem jubelten die Menschen Jesus als dem neuen Messias und dem politischen Retter zu. Sie jubelten und sangen Hosianna dem Sohne Davids. Er würde den alten Glanz des königlichen Herrschers in Israel wieder aufscheinen lassen. Was für ein Missverständnis. Sie hätten auf den Esel achten müssen, auf dem er ritt. Denn wenige Tage später schrien sie, kreuzigt ihn. Jubelnde Hymnen singen ja die Menschen meist zur Verehrung der Macht. Wie damals sehen sich auch heute viele Menschen in unserer Welt danach, eine Macht zu haben, die in den Wirren der Zeit endlich klärt, wo es lang geht. Klare Verhältnisse möchten die Menschen und einen, der ihnen machtvoll Orientierung gibt. In Zeiten von Terrorismus und Krieg, wie wir schockiert besonders im Mittleren Osten, aber eben auch weltweit erleben, in der längst nicht überwundenen Bedrohung des Finanz- und Wirtschaftssystems, unter dem Eindruck eines Klimawandels, der unsere Lebensbedingungen schon jetzt zerstört, herrscht große Unsicherheit und Angst. Und die Menschen sehnen sich nach Leitfiguren, nach Regierungen, nach Staatschefs, die etwas Starkes tun und den Leuten die Angst nehmen. Diese Hoffnung auf Rettung, auf ein Machtwort und eine Machttat erklärt die große Zustimmung zu den gigantischen finanziellen und auch militärischen Anstrengungen rund um die Welt, die ungeheure Risiken in sich tragen und in ihren Folgen den kommenden Generationen vermutlich Unmögliches aufbürden. Nein, sagen wir, jetzt und unmittelbar wollen wir diese harten Konsequenzen einer grundlegenden Reform oder gar friedlichen Revolution unseres Lebens nicht tragen. Vielleicht, so vertrösten wir uns, geht der Kelch der Wende, einer fundamentalen Wende, hier noch einmal an uns vorbei. Aber der Christushymnus spricht und singt, genau von dieser fundamentalen Wende. Aber eben nicht als eine triumphale Tat, sondern als ein Weg des Leidens Gottes selbst, mit uns und für uns. Der Hymnus ist ein Lied über den Weg zum Kreuz, ein Lied von der Selbsterniedrigung Christi, aus dem sich dann eine ganz andere Macht als die der Gewalt und Dominanz aufbaut, die Macht der Liebe. Wer auf Macht verzichtet und den Weg menschlicher Niedrigkeit geht, der wird der Welt immer fremd bleiben. Wer Knecht wird und selbst dem Tode nicht ausweicht, durchbricht die Logik unseres menschlichen Verhaltens. Denn wir Menschen wollen uns nicht kleiner machen, wir wollen eher über uns hinauswachsen. Wir wollen das Leid vermeiden, natürlich. Und darum verdrängen wir den Tod. Und gerade darum hat er Macht über uns. Gerade darum soll der Tod lieber andere treffen. Gerade darum werden so viele andere dem Tod preisgegeben. Das Lied besingt den Weg des Menschen Jesus aus Nazareth. Er bleibt den meisten fremd bis heute. Aber dennoch hat er bis heute überzeugt. Sie glauben, dass in diesem Weg der Liebe die Zukunft der Menschheit und der ganzen Welt liegt. Darum mündet das Lied, jedenfalls derer, die an ihn glauben, in dem einmütigen Bekenntnis, er ist der Herr zur Ehre Gottes, im Namen Jesu werden sich alle Knie beugen. Der Weg des Kreuzes führt zum Jubel der Auferweckung und zum Lobpreis des lebensschaffenden Geistes Gottes. Das ist paradox und schwer zu fassen. Jesus hielt, wie es heißt, nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Der Göttliche war nicht gefangen in der Sorge um seine Göttlichkeit. Er war getrieben von der Sorge um die, die nach seinem Bilde geschaffen waren. Er kam an ihre Seite, auch an ihre dunkle Seite. Und darum erniedrigte er sich selbst. Die stärksten Impulse für unser menschliches Handeln wachsen aus der Sorge um uns selbst. Das führt uns oft in einen Kampf ums Dasein, der uns voneinander trennt und gegeneinander richtet. Und in diesem Kampf entsteht unendliches Leid. Menschen kämpfen sich nach oben und erniedrigen dabei notwendigerweise andere. Sie nehmen anderen ihre fundamentalen Grundrechte und eine Perspektive zum Leben. Macht zu teilen oder gar auf sie zu verzichten ist in dieser Form des Kampfes ums Dasein nicht vorgesehen. Dieses Lied, das Paulus in seinem Brief zitiert und bearbeitet, besingt die Göttlichkeit, die sich erfüllt in der Sorge für andere. Besingt die Göttlichkeit, die in der Liebe zu allem Geschaffenen steckt. Diese Botschaft hat Menschenherzen geöffnet, öffnet auch unsere Herzen immer wieder, baut Brücken und schenkt Versöhnung. In diesem Text wird die Grundbewegung unseres Glaubens beschrieben, in der Reformation neu entdeckt und in der ökumenischen Bewegung unseres des letzten und unseres Jahrhunderts neu aufgenommen. Darum ruft der Ökumenische Rat der Kirchen in seiner letzten Vollversammlung, die genau vor einem Jahr in Busan, Korea, stattgefunden hat, zu einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens auf. Es war für mich eine besondere, eine überwältigende Erfahrung, den Reformationstag letztes Jahr in diesem Kontext zu begehen. Ich fand, da gehört er hin. Wohlgemerkt, es wurde nicht zu einem Pilgerweg für, sondern zu einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens aufgerufen. Das heißt, Gott selbst ist als der Gerechte und der Friedensschaffende auf einem Pilgerweg zu uns, mit uns. Und vielleicht sollten wir die Jahre bis zum Reformationsjubiläum genauso gestalten, als einen entschiedenen und vertrauensvollen und ganz konkreten Weg, den wir als ganze Christenheit diesen grundlegenden Wandel nachspüren und dafür ganz konkret Zeugnis ablegen für das, was Gott in seinem Frieden und seiner Gerechtigkeit schon für uns tut, im Gottesdienst und Gebet, in Wort und Tat. Vielleicht werden wir dann sensibler für Empfindungen, Gefühle, Verletzungen der anderen. Vielleicht erleben wir so etwas wie eine grundlegende Verwandlung unserer Gesinnung, unserer Beziehung, unserer inneren Einstellung zu anderen und zu uns selbst. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Sinnes. Der Apostel Paulus sagt zur Einleitung des Hymnus, wie er das meint: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einträchtig und einmütig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um der Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. So überträgt Paulus, was das Lied über Christus singt, auf diejenigen, die im Machtbereich Christus leben wollen. Das Miteinander unter uns Menschen wird besser gelingen, wenn wir diesem Hymnus folgen und ihn nachsingen. In diesem Miteinander scheint etwas auf von jener göttlichen Bewegung zu uns hin. Dann entdecken wir Spuren Gottes im Alltag, in der Schönheit eines Augenblicks, im Spiel mit den Kindern und Enkeln, gemeinsam mit dem Flüchtling nebenan, gemeinsam mit Menschen, die voller Wärme im Kampf gegen Sterben und Tod und Vergessen stehen, in einer Liebe, die höher ist als alle Vernunft. Er war gehorsam, heißt es von Jesus. Sein Gehorsam unterscheidet sich fundamental von dem Gehorsam, den Menschen einfordern, um andere zu unterwerfen. Jesu Gehorsam ist nicht blind. Er unterscheidet sich grundsätzlich von dem Gehorsam, den sogenannte Herrenmenschen einfordern. Im Gedächtnis der Welt sind sie gespeichert mit ihren schneidenden Stimmen, mit ihren Stiefeln und Reitpeitschen. Unmenschliche Befehle ließen sie ausführen, großes Leid brachten sie über die Menschheit. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. So hat der Dichter Paul Celan am Ende der NS-Schrecken geschrieben. Und wieder wird in unseren Tagen Gehorsam und absolute Unterwerfung mit Hinrichtung und Tod erzwungen. Statt NS nun IS. Der Gehorsam Jesu Christi ist ein völlig anderer. Jesus war der Liebe zu uns gehorsam bis zu Tod, bis zum Tod am Kreuz. Er geht seinen Weg bis zur letzten Konsequenz. Es ist ein Gehorsam, der selber die Lasten trägt, anstatt sie anderen aufzubürden. Der gehorsame Christus geht nicht vor den Mächtigen in die Knie, sondern er kniet sich neben denen, die am Boden liegen. Er beugt sich zu den Geknechteten dieser Erde. Er beendet die Anbetung der Mächtigen und sagt den Elenden Befreiung an. Das ist ein radikaler Herrschaftswechsel. Vielleicht trifft der dänische Philosoph Søren Kierkegaard den Sinn dieses Liedes am besten, wenn er sagt: Künftig werden weder Könige noch Kanzler, als vielmehr Märtyrer, das Geschick der Menschheit bestimmen. Märtyrer, das Wort muss rasch geklärt werden. Die radikalen Terroristen drängen junge Menschen zum Selbstmordattentaten und bezeichnen sie als Märtyrer. Märtyrer sind aber nie Menschen, die andere mit sich in den Tod reißen. Märtyrer sind vielmehr solche, die um ihrer Überzeugung willen bereit sind, ihr ganzes Leben einzusetzen und manchmal auch zu lassen. Märtyrer bedienen sich gerade nicht der Waffen, nicht des Sprengstoffs, um die Welt von etwas Neuem zu überzeugen. Märtyrer im Sinne Kierkegaards, im Sinne des christlichen Glaubens, haben deshalb eine große Kraft, weil sie hinweisen auf eine Wirklichkeit, die stärker ist als die der Waffen und Bomben. Darum singt das Lied: Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Der sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Der in die Menschenwelt eintaucht und den ganzen Hass, die ganze Unversöhnlichkeit auf sich nimmt, wird vom ganzen Kosmos, von allem, was unter und über der Erde ist, geehrt. Das Lied überwindet die Grenzen, die in unserem Leben so wichtig sind: das Land, der Ort, die Familie, in die wir hineingeboren sind. Wie verwandeln sich die Unterschiede in die Unterschiede der Sprache und Kultur in einen großen Reichtum, wenn wir diesen einen Herrn bekennen? Wie erfüllt von Dankbarkeit sind wir, dass Menschen überall auf der Welt in fröhlicher Mischung von Kultur und Sprache den gleichen Herrn anbeten. Wo wir den einen Namen bekennen, der über alle Namen ist, bekommen alle anderen Namen eine neue Bedeutung. Unser Namen sind dann Zeichen des Reichtums, in der Gott unsere Welt, die Menschen und seine weltweite Kirche geschaffen hat. Wo wir diesen Namen, der über alle Grenzen steht, jedoch nicht bekennen, da bleibt es bei der Trennung der Welten. Wir bleiben darein gezwungen, die Folgen dieser Trennungen zu tragen. Wenn wir uns von ihm abwenden, laufen wir Gefahr, diese Unterschiede von Sprache und Herkunft nur immer größer zu machen. Auch die Trennung unserer Kirchen sind die Folge davon, dass wir Menschen, den, der uns eint, nicht genug zu Wort und zu Macht kommen lassen. Wir haben diese Trennung, Gott sei es geklagt, unter uns Kirchen bis heute nicht überwunden. Dabei ist sie uns doch längst geschenkt. Wir stehen in einer Reihe mit ihnen durch die Jahrhunderte und rufen den Namen, der über alle Namen, an: Herr, hilf doch, hilf zum Frieden, hilf zur Versöhnung, hilf doch zur Dankbarkeit für alles Geschaffene, das uns zueinander bringen will. Wir können dieses Wunder immer wieder neu entdecken. Du, Mensch, bist geliebt ohne eigene Vorleistung. Das ist deine Würde. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Er hat alles daran gesetzt, uns das zu schenken. Sich selbst hat er gegeben bis zum Tod am Kreuz. Was wir können, was Gott uns an Wissen und Macht geschenkt hat, soll also seinem Werk der Versöhnung und des Friedens in gelingendem Leben und friedvollem Sterben gelingen. Das ist die Richtung dieses wunderbaren Liedes, in dem Paulus den Kern unseres christlichen Glaubens zum Ausdruck bringt. Darin beschriebene Gehorsam schafft Freiheit, wie es die Baumer theologische Erklärung sagt, aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu frohem und dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Und darum hören wir nochmal die Konsequenz, die der Apostel Paulus für die Gemeinde in Philippi aus diesem Christuslied zieht. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in uns. das Wollen und Vollbringen. Das macht uns gerade nicht passiv, sondern frei zu verantwortlichem, zu Gott antwortendem Handeln. Es gilt, seinem Weg zu den Menschen und damit zu ihm selbst zu folgen. Gottes Weg zu folgen ist eine Pilgerschaft. Darum lasst uns als Konsequenz unserer reformatorischen Einsicht aufbrechen und dem Ruf folgen zu einer Pilgerschaft der Gerechtigkeit und des Friedens. Also kein Countdown, stattdessen ein Stand up now. Amen.